Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Heute melden wir uns wieder mit dem Podcast Inside DZBG Mind Matters aus dem Studio der COMT, der Core Facility Medientechnik Medizin Tübingen. Wir sind Dr. Simone Behrens und
Dr. Lydia Kogler
vom Standort Tübingen und wir moderieren heute als Early Career Scientists, also ECS, den Podcast Inside DZBG Mind Matters. Wir haben für Sie wieder eine interessante ECS angefragt und werden diese ECS heute interviewen mit dem Fokus auf Ihre DZBG-Forschung. Wir haben heute Dr. Mira Czorn aus Berlin zugeschaltet. Hallo Mira.
Hallo. Danke für die Einladung.
Wir nehmen die Folge am 16. September 25 auf und widmen uns nun der Forschung von Dr. Mira Czorn. Mira ist psychologische Psychotherapeutin und arbeitet als Postdoc an der FU Berlin. Sie hat in Hamburg Psychologie studiert und in Berlin zu koronarer Herzkrankheit und Depression promoviert. Sie erforscht psychosoziale Determinanten seelischer Gesundheit, hat also einige Schnittmengen, auch mit gesundheitspsychologischen Ansätzen. Nach der Promotion war sie lange als Postdoc an der Universität Potsdam tätig und zeitweise auch am Robert-Koch-Institut co-affiliiert. Vor kurzem ist Mira an die Freie Universität Berlin gewechselt. An der FU Berlin arbeitet Mira Czorn im Arbeitsbereich Gesundheitspsychologie in der Nachwuchsgruppe Amber und ist im Arbeitsbereich Klinisch-Psychologische Intervention eine der PIs des Visions-Projekts Sensed MH. Über dieses Projekt möchten wir uns jetzt gern mit dir unterhalten. Liebe Mira, magst du uns erst eine kurze Einführung geben? Worum geht's denn bei diesem Projekt?
Ja, gerne. In dem SENSED-Projekt. Also wir hatten im Prinzip verschiedene Visionen am Anfang, als wir zusammengekommen sind, die dann hinterher zu dem Projekt geführt haben, was es jetzt gibt oder was jetzt demnächst kommt. Wir starten im Oktober so richtig. Und zum einen war es unsere Idee, alle 6 Standorte zu integrieren. Also wirklich so die volle Kompetenz des ganzen DZPG irgendwie zusammenzukriegen. Wir haben so ein bisschen gedacht, naja, das ist schon auch eigentlich ja die Idee des DZPG, dass man die Forschungsexpertise aus dem ganzen Land irgendwie bündeln kann, dass man Kooperationen aufbaut, die vorher auch nicht da waren. Deswegen war uns das total wichtig, irgendwie alle 6 Standorte zusammenzubringen. Und uns war wichtig, ein Forschungsprojekt zu konzipieren, was wirklich von ECS geleitet wird. Also alle PIs, die in dem Projekt beteiligt sind, sind Early Career Scientists. Das waren so die Ausgangspunkte. Und Yannick Terhorst, der ist Postdoc in München an der LMU, der hat im Prinzip den Aufschlag gemacht, der hat uns alle zusammengebracht. Und der, wenn man so will, macht er die Konsortialführung. Also das Wort, finde ich, trifft es am besten. Und Yannick, der forscht schon eine Weile mit einer App, mit einer Sensing. App, also eine App, die im Prinzip passiv Daten sammeln kann von den Studienteilnehmenden, aber auch EMA-Befragungen, also so Stimmungsabfragungen 1 bis mehrmals am Tag, lassen sich darauf umsetzen. Es lassen sich perspektivisch auch Interventionen, also Just-in-Time-Interventionen umsetzen. Und im Bereich Sensing ist Yannick schon eine Weile unterwegs und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wo wollen wir hin? Und letztlich war dann die Idee, wir hätten gerne eine App, die in der Lage ist, also im Prinzip wie so eine Art Produkt auch des DZPG, die in der Lage ist, zur Früherkennung von psychischen Erkrankungen und auch in der Lage ist, dann Interventionen anzubieten. Also im Sinne dieses Just-in-Time-Interventionsansatzes. Genau, das ist so die Ausgangsidee gewesen. Und dann haben wir geschaut, okay, wer könnte sich an welchem Standort beteiligen? Was könnten so Teilprojekte sein? Und dann wurde das immer größer, genau.
Und was ist jetzt dein Teilprojekt in diesem großen Gesamtprojekt?
Ich habe ein Teilprojekt und da kommt so letztlich jetzt auch so meine Expertise aus den letzten Jahren mit rein. Ich habe mich, das habt ihr ja auch gerade schon gesagt, beschäftige mich so viel mit psychosozialen Faktoren psychischer Gesundheit und so Umgebungsfaktoren. Also das heißt, mich interessieren so psychosoziale Faktoren auf individueller Ebene, aber auch auf Kontextebene, also sowas wie ist die sozioökonomische Situation an dem Ort, an dem ich wohne. Das umfasst so Dinge wie die Arbeitslosigkeit, Schulabbrecherquote, aber auch die Rate an Menschen, die Bürgergeld empfangen und so weiter. Genau, und gerade so diese Kombination aus individuellen und regionalen psychosozialen Risiko- und Schutzfaktoren interessiert mich sehr und wirklich auch so Umgebungs-Umweltvariablen, also wie viel Greenspace gibt es an dem Ort, an dem ich mich aufhalte, wie dicht ist der Ort bebaut, an dem ich lebe oder auch, wo bin ich aufgewachsen, ne? Und wie waren die räumlichen und sozioökonomischen Bedingungen an dem Ort, wo ich sozialisiert wurde, wo ich aufgewachsen bin. Und das mit einzubeziehen, das ist mein Teilprojekt. Und die App, die ist in der Lage, die Geoposition mit zu erfassen. Und das haben wir auch zentral mit drin im Projekt. Es ist häufig so, dass, weil das datenschutzrechtlich nicht ganz einfach ist, dass Apps zwar in der Lage sind, die Geoposition zu erfassen, dieses Feature dann aber in Forschungsprojekten nicht genutzt wird. Bei uns ist das sozusagen wirklich Teil der Daten, die wir erfassen, dass die Geoposition mit erfasst wird, was zum einen so Dinge wie das Bewegungsmuster letztlich ermöglicht, uns zu analysieren, aber auch eben zu gucken, wo hält sich die Person auf. Dann können wir auch externe Daten heranspielen, wie zum Beispiel, wie ist die Bebauungsdichte, wie sind die sozioökonomischen regionalen Bedingungen, wie ist die Greenspace-Verfügbarkeit an dem Ort, wo sich die Person hauptsächlich aufhält.
Also dich interessiert tatsächlich, ist er zu Hause oder bei der Arbeit der Teilnehmer oder die Teilnehmerin, sondern du möchtest wissen, wie viel verdienen die Leute da, wo er sich aufhält, wie gut sind die gebildet, finde ich irgendwelche dieser Risikofaktoren aus den großen Studien, wenn ich mir nur diese ganzen räumlichen Korrelationen da angucke.
Genau. Und ne, also wirklich auch so, wie ist die Umwelt und Umgebung dort, wo ich mich aufhalte? Ne? Also bin ich in einer Metropole oder bin ich vielleicht auf dem Land? Gibt es Green oder Blue Space in der Umgebung? Ne? Wir wissen, dass das was mit der psychischen Situation zu tun hat oder mit der, genau, mit unserer psychischen Verfassung.
Und das heißt, du erhebst diese Umgebungsfaktoren und die ProbandInnen geben gleichzeitig in der App regelmäßig im Rahmen von diesen Kurzbefragungen an, wie es ihnen geht. Also weißt du dann quasi die psychische Gesundheit dieser ProbandInnen über die Zeit und wo die sich so aufhalten und was die psychosozialen Faktoren drumherum sind.
Genau. Also die psychosozialen Faktoren, die regionalen, die können wir heranspielen, eben über die Geoposition und die Umweltvariablen auch. Genau, ein paar Dinge fragen wir ab, aber vor allem die individuellen psychosozialen Faktoren. Das müssen wir auch letztlich ja nur einmal am Anfang machen. Das ist jetzt nicht Teil dieser regelmäßigen EMA-Befragung, die täglich stattfindet.
EMA, wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge schon mal kurz abgekürzt. Ich weiß nicht, ob wir es heute auch schon ausformuliert haben. Steht für
Ecological Momentary Assessment.
Und beschreibt diese Kurzbefragungen.
Genau. Ja. Das sind im Prinzip vielleicht so eine Handvoll Fragen, die gestellt werden, manchmal auch etwas mehr. Und auch das ist ein Teilprojekt, dass wir quasi evaluieren, welche Fragen und in welcher Frequenz sind dann wirklich notwendig, um gut die psychische Gesundheit hinterher zu prädizieren. Das heißt, wir haben nicht nur diese wiederholten EMA-Assessments, also die täglichen Befragungen, sondern wir haben noch so eine Art Messzeitpunkt ganz am Ende, wo wir nochmal deutlich ausführlicher die psychische Gesundheit befragen. Und eine Teilgruppe erhält dort auch nochmal ein strukturiertes klinisches Interview. Das heißt, für eine Teilgruppe haben wir wirklich klinisch gesicherte Diagnosen im Bereich psychischer Erkrankungen zum Ende. Und über Algorithmen werden wir dann schauen, was braucht es, um bestmöglich die psychische Gesundheit als Outcome, also am Ende, vorhersagen zu können.
Und ihr rekrutiert in der Allgemeinbevölkerung oder in Risikogruppen?
Sowohl als auch. Mhm. Wir haben uns das Ziel gesetzt, mindestens 10% mit psychischen Erkrankungen zu rekrutieren aus der Gesamtstichprobe. Wir werden Panelbefragungen auch machen von ungefähr 1000 Leuten. Da sind wir gerade in der Planung. Wie gesagt, wir sind noch so ganz am Anfang. Aber das ist die Idee. Genau. Und dann werden wir ungefähr 1000 bis 1500 Leute außerhalb des Panels quasi über die 6 Standorte verteilt rekrutieren. Und in Berlin haben wir tatsächlich, oder für den Berliner Standort, die Stichprobe, also ne, wir haben das im Prinzip aufgeteilt, dass jeder Standort ein paar hundert Leute rekrutiert. Und wir haben eine Kooperation geplant mit der Universität in Cottbus, mit der Technischen Universität. Und die haben ein Gesundheitspanel in der Lausitz. Die Lausitz ist ja strukturell so eine ganz spannende Region. Der Braunkohleabbau geht dort zu Ende und genau, also von daher eine eher unterversorgte Region, eher strukturschwache Region, einige Gesundheitsrisikofaktoren, die dort besonders sind, stärker ausgeprägt sind und genau mit den Leitern dieses Panels bauen wir gerade eine Kooperation auf und wollen dann dort ein paar hundert Leute sozusagen über dieses Panel rekrutieren.
Und die tragen dann über welchen Zeitraum ein, wie es ihnen so geht?
Zweimal zwei Wochen. Genau.
Und wenn das fertig ist, habt ihr diese ganzen Daten, könnt ihr es ausrechnen und in Verbindung bringen? Und habt ihr in demselben Projekt auch noch vor, diese Interventionen zu entwickeln oder wäre das eher die Perspektive?
Nee, das haben wir auch vor zu entwickeln. Das sind die Bochumer, die da tatsächlich vorne stehen und die auch schon Erfahrungen damit haben, Just-in-Time-Interventionen umzusetzen. Da geht es vor allem um Smartphone-Nutzung tatsächlich und Handynutzung, Internetnutzung.
Was bedeutet Just-in-Time-Interventionen?
Just-in-Time-Intervention bedeutet, dass ein Algorithmus im Hintergrund ermittelt, was sensible Zeitpunkte sind, zu denen Interventionen besonders indiziert sind. Also beispielsweise kann das sein, also um ein plakatives Beispiel zu geben, stellt das Handy fest, die Person bewegt sich zu wenig und würde dann tatsächlich in dem Moment, wo dieses Symptom auftritt, eine Intervention, die genau darauf abzielt, vorschlagen, prompten sozusagen in der App. Also ich habe gesehen, du hast dich in den letzten 3 Tagen wenig bewegt und dann würde eine entsprechende Bewegungsintervention. Oder in Bezug auf das Bochumer Teilprojekt, die App stellt fest, oder der Algorithmus stellt fest, die Person hat sehr viel Social Media genutzt und eventuell auch gleichzeitig schlechte Stimmung angegeben, dann könnte genau da die Intervention abzielen. Genau, also darauf abzielen und genau in dem Moment vorgeschlagen werden.
Sehr, sehr spannend. Und auch sehr viel Arbeit, was ihr euch da vor die Brust genommen habt.
Ja, also diese Just-in-Time-Intervention, das ist auch kein Feld, in dem ich viel Expertise habe. Da bin ich noch nicht unterwegs bisher. Finde ich aber auch tatsächlich total interessant und freue mich auch darauf, da mit vielen NachwuchswissenschaftlerInnen zusammenzukommen, die wirklich schon Expertise haben, auch in dem Bereich. Glaube, wir können da wirklich auch alle voneinander ganz viel lernen und bringen so diese sozialen Umgebungsfaktoren so als Expertise mit. So haben wir, glaube ich, alle unsere Steckenpferde, die wir da so mit reinbringen können in das Projekt. Und ich glaube, das wird auch so ein absoluter Vorteil sein, dass wir da wirklich auch viel voneinander lernen können und viel, viel sehr unterschiedliche Expertise in ein Forschungsprojekt reinbringen. Und ich meine, das ist schon auch etwas, was jetzt wirklich gerade durch das DZPG ermöglicht wurde, ne? Dass Menschen, die eigentlich in eher unterschiedlichen Themengebieten unterwegs sind, trotzdem zusammenkommen und gemeinsame Forschungsprojekte konzipieren können und niedrigschwellig beantragen können und umsetzen können. Das ist schon was sehr, sehr, sehr Besonderes. Und ich finde, das ist eine super tolle Gelegenheit, also über die ich wahnsinnig dankbar bin. Und auch über die Gruppe bin ich ganz dankbar und die Initiative von meinem Kollegen in München. Ja. Also das finde ich schon, ist so eine absolute Stärke, dass die ZBG an der Stelle, die da irgendwie zum Tragen kommen kann.
Ihr seid ja wahrscheinlich gerade eher dabei, die nächsten und ersten wichtigen Schritte zu planen und euch zu organisieren. Das Geld wurde ja gerade erst wirklich formell bewilligt. Es sind noch nicht mal alle Leute eingestellt.
Ja, genau.
Könnt ihr schon absehen, wo wahrscheinlich die großen Hürden und Hindernisse bei diesem Projekt lauern?
Das ist eine gute Frage. Also
wird es noch auftauchen?
Sichtbar werden, ja. Vermutlich, was so eine ganz klassische Hürde ist in genau diesem Themengebiet, in dem wir jetzt unterwegs sind, ist Datenschutz. Das ist eine Art Datenkrake, diese App. Und Ethikkommission und DatenschützerInnen sind da ja noch gerade in Deutschland eher zurückhaltend, vorsichtig, was solche Datenkraken betrifft. Und davon zu überzeugen, dass das datenschutzrechtlich alles in Ordnung ist, was wir machen, dass das ein vertrauenswürdiges Projekt ist und dass das aber auch wichtig ist, sozusagen diese sehr unterschiedlichen Daten und Datenmodalitäten zusammenzubringen, um nochmal Erkenntnisse zu gewinnen, die man, wenn man diese Datenmodalitäten sich einzeln anschaut, eben nicht bekommen kann. Also da müssen wir sehr überzeugend sein, dass wir da überall auch grünes Licht kriegen können. Aber man muss sagen, mein Kollege aus München, Yannick, der hat da einfach auch schon viel Erfahrung, da sind viele Wege schon gegangen und davon profitieren wir natürlich an der Stelle total, weil wir auf sehr viel Erfahrung zurückgreifen können, was genau diese Hürden betrifft. Eine andere Hürde ist dann ja immer so ein bisschen auch in unserem Bereich häufig, dass man eine Stichprobe zusammenbekommt, die groß genug ist. Wir haben Aufwandsentschädigung eingeplant und haben die große Hoffnung, dass das hilft. Da sind wir gerade dabei, tatsächlich an allen Standorten Wege zu finden, wie wir die auch gut auszahlen können und das administrativ über die Bühne kriegen. Das ist auf jeden Fall auch eine Hürde, die wir nehmen müssen. Also wir sind da total optimistisch, aber das ist manchmal mehr Aufwand, als man so denkt. Das klingt jetzt erstmal relativ banal, aber ist es dann in der Umsetzung nicht? Aber ich glaube, also ich bin zuversichtlich und sehe keine riesengroßen Probleme auf uns zukommen, die wir nicht bewältigt kriegen.
Mira, jetzt hast du vorhin auch uns erzählt, wie ganzheitlich dieses Projekt ist und wie unglaublich komplex und wie viele Daten ihr auf unterschiedlichen Ebenen sammelt. Und dann auch nochmal die Expertise der Bochumer bezüglich der Just-in-Time-Interventionen und der Auswertung der Daten eingebracht. Meine Frage wäre jetzt auch noch, wie plant ihr denn diese Daten auszuwerten? Das sind so viele unterschiedliche Bereiche, die hier dazukommen. Jetzt stelle ich mir vor, dass es auf der einen Seite eben einfach wissenschaftlich ausgewertet wird im Sinne von Grundlagenforschung. Eben, wie fühle ich mich, wenn ich in einem bestimmten Areal wohne oder unterwegs bin? Aber auch dann die Entwicklung einer Just-in-Time-Intervention, um zu sehen, okay, wenn dieser Zustand bei einer Person auftritt, dann wäre es wahrscheinlich nötig, jetzt mal anzufragen, ist eine Intervention notwendig oder nicht? Was habt ihr denn da so geplant im Forschungsprojekt?
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Also die Auswertung ist super komplex. Und auch da bin ich sehr froh, dass ich mit Yannick jemanden an meiner Seite habe, sozusagen, der das schon mal gemacht hat. Das ist super hilfreich. Also dieses Integrieren von verschiedenen Datenmodalitäten. Was, glaube ich, tatsächlich neu ist, ist das Heranspielen von Geodaten und der Einbezug dieser Variablen. Da habe ich jetzt in anderen Forschungsprojekten so ein bisschen Erfahrung. Das ist auch oft nicht ganz trivial. Da muss man so ein bisschen schauen, wo kriegt man die Daten her, sind die im richtigen Auflösungsgrad, um sinnvolle Schlussfolgerungen daraus ziehen zu können. Genau, künstliche Intelligenz wird auf jeden Fall zum Einsatz kommen in der Auswertung der Daten und wir werden eine ganze Weile damit beschäftigt sein, so Pipelines und Analyseplattformen zu basteln, um die Daten wirklich gut analysierbar zu kriegen. Und das ist sicherlich ein riesengroßes Arbeitspaket in diesem Projekt, wo es einiges an Expertise und Power braucht, um das zu bewältigen.
Ja, deswegen frage ich nach, weil ich mir schon die ganze Zeit denke, wow, wie will man diese Daten zusammenbringen?
Das, also genau.
Genau, ich finde es super. Es ist, ja.
Man muss programmieren können, ja. man muss KI quasi einbinden können in die Auswertung und da Algorithmen entwickeln. Wir als 6 Standorte zusammen haben dann die geballte Initiativkompetenz, um das schaffen zu können. Aber dafür braucht es auch wirklich alle ProjektpartnerInnen. Und das war schon auch so ein kritischer Punkt, kann ich vielleicht an der Stelle erzählen. Also als das Projekt entschieden wurde, ob das Projekt bewilligt wurde, stellte sich dann heraus, dass nur ein Teil der Standorte das Projekt ausgewählt haben zur Förderung und Teil der Standorte nicht. Das hat uns natürlich auch echt vor Herausforderungen gestellt, weil wir letztlich so ein bisschen gucken mussten, wie können wir die Expertise, die wir aber brauchen aus den Projekten, wo es jetzt nicht zur Förderung empfohlen wurde, trotzdem irgendwie beibehalten, weil ansonsten die Umsetzung des Projekts einfach auch schwierig wird. Ne? Also ich meine, bei Yannick zum Glück in München stand es nicht zur Debatte, das ist zur Förderung ausgewählt worden, aber ohne die Person sozusagen, die die App betreut und die in der Lage ist, diese Auswertungspipeline aufzubauen, wäre das Projekt nicht durchführbar gewesen und wäre jetzt mein Teilprojekt beispielsweise nicht ausgewählt worden, wäre das Heranspielen von Umgebungsvariablen, das wäre rausgefallen. Und das wäre natürlich schon ein Abstrich gewesen, auch für das Gesamtprojekt, weil es ja wirklich gerade deswegen so besonders ist, weil es so verschiedene Themenfelder integriert miteinander, um eben sozusagen ein ganzheitliches Verständnis von psychischer Gesundheit an der Stelle zu kriegen. Genau, und das ist natürlich etwas, ja, das kann auf jeden Fall auch eine Hürde sein bei solchen Forschungsprojekten, die dann so aus dem gesamten DZBG konzipiert werden. Das ist jetzt in unserem Fall zum Glück gut gegangen, aber man muss sagen, auch mit Abstrichen, weil die 3 Standorte, wo das Projekt nicht ausgewählt wurde, die sind jetzt mit sehr kleinen Fördersummen nur bedacht worden, was natürlich bedeutet, dass da weniger umgesetzt werden kann, als was wir uns ursprünglich vorgestellt haben.
Inwieweit waren denn Erfahrungsexpertinnen im Projekt Entwicklung beteiligt?
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich finde nämlich zu wenig. Und das ist etwas, da würde ich gerne jetzt in den nächsten 3 Jahren, wenn das Projekt läuft, dass wir dann noch deutlich mehr tun und besser werden. Also die waren beteiligt, aber ich finde beispielsweise bei der Auswahl von Assessments, also ne, sei es die EMA-Assessments, aber auch die Assessments, die genutzt werden, um Risiko- und Schutzfaktoren am Anfang der Befragung zu identifizieren, aber auch um die psychische Gesundheit am Ende des Befragungszeitraums einzuschätzen. Auch in diese Assessments waren ErfahrungsexpertInnen involviert, um zu gucken, dass wir da auch wirklich irgendwie alle relevanten Risiko- und Schutzfaktoren und Marker von psychischer Gesundheit berücksichtigen. Aber ich finde, da wäre noch einiges mehr möglich gewesen, wirklich auch beim Erstellen oder beim Überlegen von Fragestellungen, die wir untersuchen wollen mit dem Forschungsprojekt. Da war so ein bisschen, ja, der Draht sozusagen zu den Gremien der ErfahrungsexpertInnen noch nicht eng genug, um da wirklich einen tiefen Austausch zu kommen. Und das würde ich auf jeden Fall gerne vertiefen und würde mir wünschen, genau, dass wir da noch deutlich enger auch zusammenarbeiten, jetzt dann bei der konkreten Umsetzung des Projektes.
Ja, liebe Mira, danke auch für diesen Einblick in deine Forschung. Wenn man jetzt dazu mit dir in Kontakt treten möchte, nehme ich an, man kann einfach deinen Namen in eine Suchmaschine eingeben, findet dich dann und kann dir darüber eine Mail schreiben.
Genau, Mira Czorn und dann FU Berlin und dann...
Gut. Und du freust dich und
ich freu mich
dann kann man
sehr.
Mehr Informationen bekommen.
Genau.
Ja,
genau.
Das war der ECS-Beitrag heute im Podcast Inside DZBG Mind Matters.
Tschüss.
Tschüss.